zwölf Jahren sitze ich hier. 12 Jahre sitze ich hier. Alleine.
Das war ein Ton, der mich heute sehr berührt hat. So beschreibt die 90-jährige Ursula Bickrott die Einsamkeit, in der sie lebt, seit vielen Jahren schon. Und Einsamkeit ist vielleicht nicht immer sichtbar, aber dann doch hörbar. Möglicherweise kann man auch von einer verdeckten Epidemie sprechen. Und klar, man denkt natürlich vor allem an ältere Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr diesen Ton gehört habt. Vielleicht konntet ihr euch damit verbinden, vielleicht kennt ihr dieses Gefühl auch. Einsamkeit betrifft ja auch immer mehr jüngere Menschen.
Deutschlandfunk, der Tag.
Die Familienministerin hat heute Zahlen vorgestellt, wie verbreitet das Problem in der Gesellschaft ist. Ich spreche gleich mit einer Frau, die eine Initiative in Karlsruhe gegründet hat, um einsame Menschen im Alltag zu unterstützen. Sie erzählt, warum es auch bei Jüngeren noch ein Tabu ist, über Einsamkeit zu sprechen und welche Angebote es gibt. Und dann schauen wir, was die Ampelregierung konkret tut gegen Einsamkeit. Außerdem schauen wir nach Spanien. Da hat das Parlament eine Amnestie für katalanische Separatisten verabschiedet. Ein sehr umstrittener Move. Und die Frage ist natürlich, kann man so den Konflikt befrieden? Reden wir gleich drüber. Legen wir erstmal los mit dieser Episode von Der Tag an diesem 30.05.2024. Ich bin Steffi Rode. Schön, dass ihr dabei seid. Hi. Also spätestens seit der Pandemie ist Einsamkeit ja ein Megathema. Manche sprechen auch schon von Einsamkeit als der neuen Volkskrankheit. Betroffen davon sind nicht nur alte Menschen. Eine repräsentative Langfriststudie von Oliver Huxhold vom Deutschen Zentrum für Altersfragen hat herausgefunden, dass Ältere kein höheres Einsamkeitsrisiko haben. Aber wenn sie einsam sind, dann ist es schwerer, wieder rauszukommen als bei jungen Menschen. Wir wollen jetzt speziell gucken, wie sieht es denn mit jüngeren Menschen aus? Welche Hilfe gibt es da auch? Das kann uns Sarah Tsitsikos erzählen. Sie ist Stiftungsrätin und Gründerin vom Kraftnetzwerk. Das ist eine Stiftung in Karlsruhe, die sich speziell um einsame Menschen kümmert, unter anderem mit dem Kraftort Kulturküche. Hallo Frau Tsitsikos.
Hallo Frau Rode, freut mich sehr.
Super, dass Sie da sind. Können Sie uns mal erklären, ganz kurz, was machen Sie an diesem Kraftort Kulturküche? Wer kommt dahin? Wie stellen wir uns das vor?
Ja, die Kulturküche ist ein Gebäude mitten in der Innenstadt, mit ganz vielen unterschiedlichen Räumen auf 2 Stockwerken, mit Innenhof, Kleinkunstbühne, Sesselchen in der Ecke und so. Und wir waren genauso überrascht darüber, dass das Thema Einsamkeit sich inzwischen durch alle Gesellschaftsschichten zieht, durch die Corona-Zeit natürlich nochmal verschärft. Und haben diese Räume geöffnet, sind dort hauptamtlich und ermöglichen Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters, die Räume zu bespielen. Also wir haben Mittagessen, damit locken wir die Menschen erstmal an.
Aha, ja.
Und dann laden wir sie zum Mitessen. Ja, ja, man muss ja, man braucht ja so ein Mittel, ne? Also leckeres, regionales, vegetarisches, veganes Essen jeden Tag.
Aber wen locken Sie denn wie an? Also woher wissen Sie, wer denn einsam ist? Haben Sie eine Mailingliste?
Also das ist ja das Hauptproblem. Uns geht es viel auch um Prävention, natürlich. Aber auch die Menschen zu erreichen, die tatsächlich einsam sind. Und da das so schwer ist, geht es einfach darum, maximal viele Menschen und Bürgerinnen zu erreichen. Wir haben ganz viele Aktionen, Mitmachaktionen, Netzwerktreffen, wo die Menschen dann zu uns kommen und wir sie tatsächlich dann ja einladen, die Räume zu bespielen. Es gibt Jugendliche, die haben einen Spieleabend zum Beispiel organisiert.
Mhm.
Oder es gibt Bühne, Konzerte, unterschiedliche Bands, die da spielen und die dann vor Ort sind. Es gibt auch eine Selbsthilfegruppe gegen Einsamkeit bei uns, die da nochmal ganz gezielt Menschen anspricht.
Wenn ich da nochmal nachfragen darf, also wie stelle ich mir das vor? Wenn ich einsam bin, dann sitze ich ja tendenziell eher zu Hause und binge irgendwelche Serien. Dann erreichen sie mich ja gar nicht, oder?
Also das ist grundsätzlich herausfordernd, ne?
Mhm.
Also Menschen, die sich komplett zurückgezogen haben und unter chronischer Einsamkeit leiden, ist wahnsinnig schwer zu erreichen. Wir versuchen das im Kraftnetz auch oft durch Konzepte, um die Nachbarschaft und sowas einzubeziehen. Also dass man das soziale Netzwerk, das drumherum ist, einbezieht, an Schulen geht, an Jugendzentren oder die Universität, die drüben gegenüber ist, dass man die dort einbezieht und dann über die Professoren und sowas die Angebote an die Jugendlichen bringt, damit die überhaupt davon erfahren, dass es solche Sachen gibt.
Mhm.
Also das soziale Netzwerk drumherum muss man eigentlich als Kommunikationsstruktur einbeziehen. Und dann kommen die schon. Also beim Spieleabend kommen fast die meisten allein. Manche inzwischen in Gruppen. Und das Thema Einsamkeit ist allgegenwärtig.
Jetzt ist es so, klar, alle sind mal einsam. Aber wann ist Einsamkeit denn wirklich ein Problem?
Das ist natürlich eine herausfordernde Frage. Es gibt natürlich die Einsamkeit, das gesunde Alleinsein, ne, das jedem Einzelnen gut tut. Im Grunde ist es so individuell bei jedem. Also wann leidet man darunter? Wann findet man auch keine Möglichkeit mehr, nach außen zu treten? Wann ist es vielleicht schon so chronisch, dass ich wirklich mich gar nicht mehr traue, auch rauszugehen und mit anderen Menschen in Kontakt zu gehen? Dann wird es natürlich schwierig. Dann hat es Auswirkungen auf die Gesundheit, auf den Körper und auf das ganze Sozialleben. Mhm. Bei jungen Menschen, die haben natürlich noch durch Beruf oder durch sonstige Sachen gewisse Anknüpfungspunkte, um dann überhaupt noch rauszukommen. Ja, genau.
Ja, und können Sie uns vielleicht ein bisschen schildern, weil Sie jetzt auch gesagt haben, in der Pandemie hat sich einiges verändert und dass Sie jetzt vor allen Dingen auch diesen Fokus auf junge Menschen haben. Gab es einen Moment, wo Sie einfach überrascht waren, wo Sie dachten, wow, ich hätte nicht gedacht, dass jetzt diese Person zum Beispiel hier zu mir kommt?
Es gibt natürlich nochmal so Personen, für die es besonders herausfordernd ist. Und das sind einfach auch Menschen mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung. Also wir hatten eine junge Frau, die war ganz lebendig, hat die angefangen in England, in London Schauspiel zu studieren. Und als sie das erste Mal zu uns in die Kulturküche kam, war das, nachdem sie 3 Jahre allein daheim war. Die hatte dann einen epileptischen Anfall damals und ist in ihrem Kinderzimmer aufgewacht. Und hatte überhaupt keine Möglichkeit rauszugehen, hatte mehrere Anfälle pro Tag. Und die Kulturküche war so der erste Ort, wo sie wieder hingekommen ist. Und dadurch, dass wir Künstler, wir haben Gastronomen, wir haben aber auch Sozialarbeiter, die sich dann kümmern. Und die haben dann ganz intensiv und eng mit ihr gearbeitet, dass sie wieder andocken kann, einen Ort hat, an dem sie ist. Und inzwischen hat sie sogar eine kleine Anstellung dort. Und ja, ein Bewusstsein für das Thema. Also es gibt natürlich noch Menschen, die ganz besonders davon betroffen sind, weil sie völlig aus dem Leben gerissen wurden durch sowas.
Ja, beeindruckende Geschichte. Danke, dass Sie die geteilt haben. Was würden Sie denn sagen aus Ihrer Arbeitserfahrung? Überwinden jüngere Menschen Einsamkeit schneller? Also zu dem Ergebnis kommt zumindest die Studie, die ich eben schon mal angeführt habe von Oliver Huxhold, der eben gesagt hat, bei Älteren, wenn die einsam werden, dann setzt sich das häufig fest. Dann ist das ganz schwer, wieder da rauszukommen.
Also das glaube ich auf jeden Fall. Jüngere Menschen haben ja auch noch viel mehr Motivation am Leben teilzunehmen und haben auch noch eine viel größere Lebensspanne vor sich, die sie einfach zu meistern haben. Also daher glaube ich, dass die Motivation von ihnen raus größer ist und sie haben natürlich auch oftmals eine andere Teilhabe noch an Netzwerken durch eben Beruf oder Freundeskreis. Also eben Freundeskreis ist dann manchmal schwierig, aber dass man eben rauskommt. Und sie haben natürlich auch die Anbindung an das ganze Digitale. Viel Werbung läuft bei uns natürlich auch über online. Ne, Kommunikation, das ist bei Älteren dann nochmal schwieriger. Ja, Ältere haben wir auch das Gefühl, die geben manchmal so ein bisschen auf. Und das ist, glaube ich, schneller als bei Jüngeren. Ja.
Gibt es Tricks, wie man nicht aufgibt?
Also auf jeden Fall immer wieder es ausprobieren. Also ich weiß nicht, was für Tricks da gibt. Ich glaube, da hat jeder irgendwie was ganz anderes. Es fängt, glaube ich, mit den kleinen Momenten an. Dass man auch mal anfängt, auf der Straße wieder jemanden zu grüßen oder mal ein kurzes Gespräch mit der Frau am Supermarkt oder so. Dass man einfach diese Grenze überwindet. Das hat ja auch ganz viel mit Scham zu tun und mit Gewohnheit, dass man einfach so nicht mehr so in Kontakt ist mit anderen. Daher glaube ich, dass die Tricks eigentlich im Kleinen liegen und gar nicht so im Großen. Ja. Und einfach vor die Tür gehen, einfach mal raus, was gibt es denn in der Stadt und sowas, was gibt es für Möglichkeiten, sich zu trauen. Das ist eigentlich so, weil wir können auch nicht in die Wohnung gehen und die Menschen rauszerren. Also wir sind ja auch mit großen Trägern im Gespräch und so. Das ist tatsächlich, das ist sehr schwierig, wenn die Menschen nicht vor die Tür gehen. Ja.
Wie ist das denn bei jungen Menschen? Wie erleben Sie das? Ist das ein Tabu? Also zu sagen, ich bin gerade verdammt einsam? Oder hat sich das vielleicht auch durch die Pandemie ein bisschen verändert, dass man offener drüber spricht?
Also die Hoffnung war bei uns groß, dass sich durch die Pandemie verändert. Zuerst hatte ich das Gefühl, dass es nicht so wirklich sich verändert. Also ich habe das Gefühl, dass es bei den Jungen genauso schambehaftet ist wie bei den Älteren.
Auch nach der Pandemie, würden Sie sagen?
Ja, irgendwie schon. Also
warum?
Das habe ich mich auch gefragt. Also vielleicht ist einfach die Pandemie noch zu kurz her. Weil jetzt fängt es ja gerade an. Also Sie machen jetzt auch eine Sendung darüber. Es gibt immer mehr Kommunen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also wir bekommen auch häufiger Anfragen inzwischen für die Stiftung Kraftnetz, was wir so machen und was dort so passiert. Also das Thema bekommt schon mehr Aufmerksamkeit. Wir sind auch der Überzeugung, dass das ein Megatrend ist, wo wir einfach nicht weggucken können als Gesellschaft. Aber die Schritte sind schon sehr, ja, sehr klein.
Und was können jetzt andere tun, die mitbekommen, dass jemand im Umfeld einsam ist? Also sagen wir zum Beispiel bei der Arbeit. Wendet man sich dann an Sie oder wie macht man das?
Also als erstens würde ich sagen, wenn einem sowas auffällt, dann in Kommunikation gehen und in Kontakt gehen und mit den Menschen einfach in Berührung gehen. Wieder sich füreinander interessieren, sich umeinander kümmern, nachfragen, vielleicht jemanden mal einzuladen. Das muss ja gar nicht direkt zu sich daheim sein oder sowas. Vielleicht mal nach der Arbeit ein Bierchen trinken oder so. Einfach miteinander in Kommunikation gehen. Ganz oft ist das der erste Schritt, mit dem man den Menschen unglaublich helfen kann und ja, sie einfach so aus der Reserve zu locken. Und dann kann man natürlich gucken, was gibt es so in der Stadt, was haben die Menschen für Hobbys, wenn man sich wirklich intensiver damit also beschäftigen will. So. Aber ich glaube, dieses Rauslocken aus so einer Ecke und aus so einem Rückzug, damit könnten wir uns gegenseitig als Menschen ja, sehr viel Gutes tun. Das wäre so der erste Schritt.
Das ist auf jeden Fall ein schönes Plädoyer am Ende dieses Gesprächs. Frau Tsitsikos, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank für die Fragen.
Ja, gerne, gerne und viel Erfolg für das Kraftnetzwerk. Das hört sich toll an, was Sie machen.
Herzlichen Dank.
Ja, und wie Sarah Tsitsikos vom Kraftnetzwerk in Karlsruhe gerade schon gesagt hat, Einsamkeit ist ein Riesenthema geworden. Die Medien berichten darüber und natürlich hat die Politik das Thema auch aufgegriffen. Wir wollen jetzt mal schauen, was weiß man denn darüber, wie viele Menschen von Einsamkeit betroffen sind und was will die Ampelregierung konkret tun? Heute hat die Familienministerin Lisa Paus das sogenannte Einsamkeitsbarometer vorgestellt. Gudula Geuter war für uns dabei und kann uns erzählen, was bei rumgekommen ist. Gudula, was zeigt denn so ein Einsamkeitsbarometer?
Ich fange schon mal mit dem Problem dieses Barometers an und Gerne. Das ist, dass die Zahlen leider nicht ganz aktuell sind. Das ist besonders schade, weil natürlich gerade bei dem Thema die Auswirkungen der Pandemie besonders wichtig sind. Aber das, was wir hier haben, damit muss man halt einfach arbeiten, das sind die Zahlen von 2021, die dann eben noch ausgewertet werden mussten und so weiter, daher die Verzögerung. Aber demnach ist jede neunte Person nicht nur einfach von Armut betroffen, sondern sagt, dass das mehr als manchmal ein Problem wäre. Das heißt, das ist schon irgendwie so, dass das die Personen wirklich auch ein bisschen prägt. Das entspricht knapp 8 Millionen Menschen in Deutschland. Und das ist auch keine reine Wohlfühlfrage. Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin, Grünen-Politikerin, hat heute nochmal gesagt, an sich ist das ja gesund, wenn man auf die Weise, also durch Einsamkeitsgefühle gewarnt wird, dass was in eine falsche Richtung läuft. Aber irgendwann wird es eben zum Problem bis hin zur Depression.
Und was kann man darüber sagen, wer auf welche Art betroffen ist? Gerade weil die Zahlen ja auch bis zum Jahre 2021 gehen, wo die Pandemie ja noch sehr ausschlaggebend war, oder?
Die war noch ausschlaggebend, aber eben lange nicht mehr so sehr wie davor. Und deswegen kann man da auch doch schon Trends ein bisschen ablesen. Benjamin Landes ist Leiter des Kompetenznetzes Einsamkeit und ist Direktor des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Und er hat sich zu der Entwicklung dieser Zahlen geäußert.
Die Einsamkeitsbelastung lag seit Erhebung, also seit Anfang der 90er Jahre, stabil zwischen 8% und 10%. In der Corona-Pandemie ist sie erheblich gestiegen auf 28% der Bevölkerung. Die aktuellsten Daten aus 2021 zeigen, dass die Einsamkeitsbelastung in der deutschen Bevölkerung wieder deutlich zurückgegangen ist. Sie liegt allerdings weiterhin über dem Niveau der Pandemie.
Zur Frage, wer ist wie betroffen, zum Geschlecht erstmal. Frauen sind deutlich mehr betroffen als Männer und zwar vor der Pandemie, in der Pandemie, nach der Pandemie, jeweils in einer ähnlichen Kurve, die bei Frauen aber eben höher liegt. Und andere Frage, Alter. Da hat sich in der Pandemie das Verhältnis der besonders betroffenen Altersgruppen umgekehrt. Ursprünglich waren es vor allem die über 75-Jährigen, die besonders betroffen waren, während die jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 noch am besten dastanden. In der Pandemie dagegen waren gerade sie, die Jüngeren, am meisten betroffen und zwar mit wirklich sage und schreibe 31%. Nochmal der Wissenschaftler Landes.
Diese Umkehr der Altersverteilung bleibt nach unseren Daten auch im Jahr 2021 bestehen. Im Alter zwischen 18 und 29 Jahren erlebt ungefähr jede siebte Person häufiger als manchmal Einsamkeit. Bei über 75-Jährigen schildert dies jede zehnte Person. Es gilt zu beobachten, ob sich dies auch längerfristig verfestigt?
Das wäre natürlich die eigentlich spannende Frage. Das heißt also auch, ob es sich bis jetzt verfestigt hat. Neue Daten werden erst nächstes Jahr erhoben und dann kommt eben nochmal der entsprechende Nachlauf. Interessant ist, Landes hat auch gesagt, Ältere sind offenbar resilienter, weil sie Strategien haben, wie sie mit Einsamkeit umgehen. Das haben Jüngere oft noch nicht. Aber wenn für Ältere dann mal das Netz weggebrochen ist, dann wird es für sie besonders schwierig. Das heißt, jetzt wird eben interessant sein, was man noch nicht so weiß, ist, wie sieht das längerfristig mit der jüngeren Generation aus?
Spannend, werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Jetzt ist ja auch die Frage, wie wird man denn einsam? Also so, dass das zum Problem wird, dass diese Einsamkeit sich wirklich auch manifestiert. Wurden da bestimmte Gründe angegeben? Also zum Beispiel armutsbetroffene Menschen, sind die gefährdeter, dass sie einsam werden?
Ein Problem dieser Zahlen ist, dass wir wirklich angekreuzte Kästchen haben. Wir haben keine qualitativen Befragungen, sondern das ist das Material. Ich habe es gesagt, das sind Materialien, die schon vorliegen, die nur ausgewertet wurden. Das ist das Material, das die Wissenschaftler zur Verfügung hatten und verwendet haben. Das heißt, was wirklich Gründe sind, lässt sich daraus nicht ablesen. Was sich aber ablesen lässt, ist, wie du sagst, wer besonders betroffen ist. Und da wird klar, wer ohnehin gesellschaftlich besonders benachteiligt ist, ist dann statistisch gesehen auch besonders oft einsam. Das betrifft Flüchtlinge oder insgesamt Menschen mit Migrationserfahrung. Das betrifft chronisch Kranke. Das betrifft Menschen mit geringen Bildungsabschlüssen interessanterweise. Das heißt also Haupt- oder nur Realschule ohne spätere Berufs- oder Schulausbildung. Dann fand ich auch interessant, Arbeitslosigkeit spielt eine große Rolle. Allerdings, und da sieht man natürlich, wie das den Tagesablauf auch geprägt hat, haben sich während der Pandemie die Werte nicht ganz, aber deutlich angeglichen. Und dann 2021 sind sie wieder auseinandergelaufen. Und auch interessant und erschreckend ist, besonders oft einsam sind Menschen, die sich in Klammern häuslich um andere kümmern. Das heißt insbesondere Alleinerziehende oder pflegende Familienmitglieder.
Dann lass uns auf die politische Handlungsebene gucken. Großbritannien hat ja seit 2018 eine Staatssekretärin, die sich neben anderen Sachen auch um Einsamkeit kümmert. Japan hat seit 2021 einen Einsamkeitsminister. Wo steht Deutschland da im Vergleich?
Ja, sowas haben wir nicht. Und insgesamt ist das als Phänomen, als politisches bei uns eine neuere Entwicklung. Es gibt eine Strategie, die letztes Jahr vorgestellt wurde, der Bundesregierung. Es gibt eben dieses Netzwerk, was wichtig ist, weil es Initiativen von Ländern und Kommunen auch gibt. Und das ist aber, glaube ich, auch etwas, was man in Deutschland eben ganz besonders auch im Auge haben muss, dass wir nicht nur föderal strukturiert sind, sondern dass eben auch gerade Kommunen besondere Aufgaben haben, die teilweise in anderen Ländern auch eher direkt von einer nationalen Ebene direkter als bei uns beeinflusst sein können. Also zum Beispiel, wenn man gerade Jüngere ansprechen will, dann kann man sagen, das kann die Bundesregierung machen, weil das einfach bundesweit ein Phänomen ist, wenn es um Strategien im Netz geht, die da vielleicht auch besonders wichtig wären, um Leute abzuholen, wo sie sich ohnehin Rat suchen. Wenn es um den Jugendclub geht, dann ist das eine kommunale Geschichte. Und da gibt es Initiativen, da gibt es auch Versuche zu fördern. Dasselbe gilt für Kaffee- und Teekränzchen für Ältere. Aber natürlich sind wir da lange nicht so weit wie andere Länder, die das seit Jahren betreiben.
Was hat die Bundesregierung denn schon umgesetzt im Kampf gegen Einsamkeit und was plant sie noch?
Lisa Paus hat heute gesagt, in den letzten wohl 2 Jahren sind gut 70 Millionen Euro ausgegeben worden, unter anderem für diese Studie, muss man auch sagen, für Projektförderungen. Es gibt unter anderem ein Projekt für Ältere und ein anderes, das heißt Zusammenhalt stärken, wo, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, 39 Kommunen gefördert werden. Das ist also wirklich, im besten Fall kann man sagen, Pilotprojekte. Und das sind EU-Gelder überwiegend, aus denen das kommt. Und das hat eben den Vorteil, dass es damit auch unabhängig ist von möglichen Haushaltsstreitigkeiten, die es im Moment gibt. Aber Lisa Paus hat auch gesagt, nicht alles ist eine Frage des Geldes.
Ich glaube, das Effektivste beim Thema Einsamkeit ist tatsächlich, es aus der Tabuzone herauszuholen und es besprechbar zu machen. Weil die Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, das ist ja nicht nur so, dass sie eben offenbar ein Vertrauen in ihre Umgebung verloren haben, sondern sie ziehen sich auch ein Stück weit zurück. Und da ist ja dann auch viel auch mit Schüchternheit und ähnlichen Dingen dann verbunden. Und vor allen Dingen ist es ja auch extrem schambehaftet. Also welcher junge Mensch gibt schon gerne zu, dass er sich ausgeschlossen fühlt von seinen Schulkameradinnen, Schulkameraden, von Sportfreunden und so weiter.
Und dieses Raus aus der Tabuzone, dafür soll es eben jetzt auch eine Kampagne geben.
Gudula, ich danke dir. Vielen Dank für die Einschätzung.
Sehr gerne.
Also wir haben jetzt gerade sehr intensiv über dieses Thema Einsamkeit gesprochen. Wenn ihr euch einsam fühlt, ihr seid nicht alleine damit. Es geht vielen so. Sprecht Leute an, redet darüber. Wenn ihr denkt, es geht nicht mehr, holt euch Hilfe. Es gibt viele Hilfsangebote, haben wir eben gehört. Unter anderem auch im Internet, da findet man sehr viel. Vielleicht erinnert ihr euch noch, als Charles Puigdemont auf der Flucht war in Europa und dann in Deutschland gefasst wurde. 2018 war das Jahr und es war ein spektakulärer Fall. Er hatte in Katalonien ein Referendum abgehalten, obwohl Spaniens oberstes Gericht ihm das eigentlich verboten hatte. Die Mehrheit hat gesagt, ja, Katalonien soll unabhängig werden. Und daraufhin wurde die Region dann vorübergehend unter Zwangsverwaltung der Zentralregierung gestellt. Puigdemont wurde von der deutschen Justiz entlassen, aber die spanische Justiz, die wollte ihn und andere natürlich zur Rechenschaft ziehen. Aber dazu kommt es jetzt wohl nicht, denn die Regierung hat heute ein Gesetz verabschiedet, ein Amnestiegesetz für katalanische Separatisten. Nach sehr, sehr langem Ringen, das kann man wohl sagen. Franka Welz in Madrid, kannst du uns mal genau erklären, was wurde denn da heute mit dieser sehr knappen Mehrheit beschlossen?
Also das Gesetz heißt vollständig Gesetz für die institutionelle, politische und soziale Normalisierung in Katalonien. Ich liebe ja die Titel spanischer Gesetze, weil es ist immer so ein bisschen legislative Poesie. Besser bekannt ist es als Amnestiegesetz und das ist gedacht für katalanische Politiker oder auch Aktivisten, die eben nach diesem illegalen Unabhängigkeitsreferendum von 2017 zu Haftstrafen verurteilt worden, aus Spanien geflohen sind, wie Carles Puigdemont, oder auch zum Teil immer noch auf ein Strafverfahren gewartet haben. Und die könnten jetzt davon eben profitieren, wenn es denn in Kraft tritt.
Warum gibt es dieses Gesetz eigentlich?
Also einerseits muss man ganz klar so sagen, weil das der Preis war, den zwei katalanische Separatistenparteien dafür verlangt haben, dass sie Pedro Sánchez im Abgeordnetenhaus mit zum Ministerpräsidenten wählen. Sánchez führt ja eine Minderheitsregierung an und ist daher bei allen Projekten immer wieder auf die Unterstützung auch gerade kleinerer Regionalparteien angewiesen. Und das fing eben schon bei der Amtsanführung an. Andererseits muss man das aber auch vor dem Hintergrund sehen, das sagt zumindest die linke Seite, dass damit versucht werden soll, diese katalanische Situation, ist ja auch im Namen des Gesetzes drin, weiter zu normalisieren. Es sind ja auch andere Sachen passiert. Also zum Beispiel sind Katalanisch, aber auch andere Regionalsprachen mittlerweile für Debattenbeiträge im Parlament zugelassen. Das war lange Zeit auch nicht so. Und das linke Lager verkauft das eben als Teil ihrer Vision für ein plurinationales, progressives Spanien. Das rechte Lager sieht es dezidiert anders.
Dezidiert anders. Es gab sehr viele Proteste auch in den letzten Tagen und Wochen gegen dieses Gesetz. Wie tief sind denn die Risse in der Gesellschaft? Kann man sagen, dass diese Gesellschaft jetzt wirklich gespalten ist wegen dieses Themas?
Eine gewisse Polarisierung gibt es hier natürlich auch. Ich glaube aber, dass man hier trennen sollte zwischen der Spaltung innerhalb der Politik, die ist wirklich brutal. Also auch im Abgeordnetenhaus ging es heute während der Aussprache zum Teil heftig zur Sache. Die Parlamentspräsidentin musste immer wieder zur Ordnung rufen. Man musste auch teilweise befürchten, dass Abgeordnete von Sumar, das ist dieses Linksbündnis, mit dem Pedro Sánchez zusammen regiert, und der Rechtsaußenpartei Vox, dass die irgendwann aufeinander losgehen würden. So haben die sich angekeift. Und während der Abstimmung war es dann auch in Momenten interessant. Zum Beispiel, als Pedro Sánchez aufgerufen wurde, um seine Stimme abzugeben. Das war ja eine namentliche Abstimmung. Da musste also jeder Ja oder Nein sagen.
Sánchez Pérez Castejón Pedro? Sí. Sí. Montero Cuadrado María.
Und da hinten im Hintergrund haben wir es gehört, ne? Traidor. Das heißt, da wurde Verräter gerufen. Und das haben wir bei fast jedem gehört, der mit Ja gestimmt hat, dass im Hintergrund da dann solche Rufe erschalten. Und jetzt, wenn man sich mal die Spanierinnen und Spanier selbst anguckt, klar, einige treibt dieses Thema auch sehr um. Andere sagen, naja, irgendeine Lösung wird man da ja finden müssen. Also besser man redet miteinander und trifft Vereinbarungen, als dass eine Seite versucht, der anderen irgendetwas aufzudrücken. Aber in der Summe beschäftigt die das längst nicht so sehr, wie einige aus der Politik Glauben machen wollen. Also wir haben jetzt letztens eine Umfrage gesehen, die im Vorlauf der Europawahl durchgeführt wurde. Und da sind zum Beispiel die Top 4 Probleme, die die Leute anführen. Auf Platz 1 Arbeitslosigkeit, auf Platz 2 Wirtschaftskrise oder wirtschaftliche Fragen. Drittens politische Probleme im Allgemeinen. Auf Platz 4 das Verhalten und Benehmen der Politiker, auch ganz interessant. Mhm. Und das Amnestiegesetz selbst, das findet sich auf Platz 52 von 56. Also wow. Man muss immer gucken, wie hoch man sowas auch hängt.
Okay, verstehe. Aber du hast es jetzt ja sehr schön geschildert, dass zumindest in der politischen Sphäre da die Risse enorm sichtbar geworden sind, jetzt auch in der Abstimmung heute. Die große Frage ist ja, kann die Regierung jetzt mit diesem umstrittenen Gesetz für Frieden sorgen und dass mal langsam, also dass dieses Thema langsam mal auch wieder ruhiger wird? Was denkst du?
Also man muss dazu sagen, es hat sich ja schon deutlich beruhigt. Ich habe eben den machtpolitischen Aspekt angesprochen, der natürlich eine Rolle gespielt hat dabei, dass es dieses Amnestiegesetz jetzt gibt. Denn man darf auch nicht vergessen, noch bis zur vorgezogenen Parlamentswahl im vergangenen Juli wollte Pedro Sanchez selbst von so einer Amnestie nichts wissen. Aber man musste es eben auch Teil eines längeren Prozesses sehen. Denn es gab ja schon Begnadigungen für Aktivisten in Katalonien. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass die öffentliche Diskussion auch plötzlich wieder andere Themen hatte und so ein gewisser emotionaler Ausnahmezustand, wie eine Politologin das beschrieben hat, die in Barcelona arbeitet, plötzlich ein Ende gefunden hat. Und zudem ist es eben auch so, dass das Thema Unabhängigkeit an sich mittlerweile einen deutlich geringeren Stellenwert in Katalonien hat, als das noch 2017, 18 oder auch 19 der Fall gewesen ist.
Mhm. Was heißt dieses Gesetz denn jetzt für Puigdemont? Also der ist ja, glaube ich, in den Süden von Frankreich gezogen. Ne? Was ist jetzt los? Kann der theoretisch, sobald das Gesetz gilt, über die Grenze reisen und dann sagen, wir machen jetzt das nächste Unabhängigkeitsreferendum?
Ja, also ganz so einfach ist es alles nicht, denn wenn dieses Gesetz dann mal in Kraft tritt, das wird noch ein paar Tage dauern, denn da muss es also in der spanischen Variante des Amtsblatts veröffentlicht werden, dann heißt das nicht, dass damit plötzlich automatisch alles vergessen ist, sondern Richter, bei denen dann zum Beispiel Fälle oder Gesuche landen auf Amnestie, die haben dann eine Weile Zeit, 2 Monate sind es, glaube ich, um zu gucken, wie interpretieren sie dieses Gesetz eigentlich. Das ist nämlich zum Teil ziemlich vage gehalten, definiert aber zum Beispiel auch genaue Zeiträume, also wann was vorgefallen ist, welche Art von Delikten. Und jetzt muss man aber auch noch mal weiter gucken, wie es für dieses Gesetz weitergeht. Denn es wird garantiert Verfassungsbeschwerden geben. Allerdings glauben Experten da jetzt auch nicht ernsthaft, dass das Verfassungsgericht jetzt das Amnestiegesetz kippen wird, weil das würde dann wiederum andere Fragen aufwerfen bezüglich des Amnestiegesetzes von 1977. Und das hat ja Spaniens Übergang in die Demokratie in wesentlichen Teilen erst mit ermöglicht.
Mhm. Wo steht denn die katalanische Unabhängigkeitsbewegung und die Bestrebungen danach? Weil gerade gab es ja Wahlen und da wurden ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die Separatisten abgestraft.
Ganz genau. Also da ist ja der katalanische Ableger der sozialistischen Partei, ich sage immer Sozialisten, aber eigentlich sind das Sozialdemokraten, die heißen hier halt sozialistische Partei, die sind da stärkste Kraft geworden. Die beiden Separatistenparteien, also Junts, das ist die von Puigdemont und die republikanische Linke, haben zusammengenommen ihre Mehrheit verloren. Aber deren Vertreter haben sich heute natürlich, weil das für die ein Riesensieg war, auch ein symbolischer Sieg, natürlich kämpferisch gezeigt. Also Gabriel Rufián von der republikanischen Linken, der hat im Abgeordnetenhaus gesagt, naja, jetzt nächster halt Referendum und wer darüber lacht, soll doch mal darüber nachdenken oder daran zurückdenken, wie man sich darüber lustig gemacht hat jahrelang, dass die Katalanen immer gesagt haben, wir wollen eine Amnestie und jetzt stimmen sie heute darüber ab. Aber die Idee eines Referendums, die gibt es also weiter und man glaubt mittlerweile auch, einen legalen Weg dafür gefunden zu haben, nämlich in Artikel 62 der spanischen Verfassung, weil die Volksabstimmung über politische Entscheidungen von besonderer Bedeutung durchaus erlaubt. Die müsste dann aber der König ansetzen und davor muss das Parlament zustimmen. Also mit anderen Worten, auch das wird jetzt nicht morgen passieren.
Aus Madrid war das für uns unsere Korrespondentin Franca Welz. Wir haben über das Amnestiegesetz gesprochen für katalanische Separatisten. Ich danke dir sehr für diese Einschätzung.
Sehr gerne.
So, Sub, und das war's wieder für heute. Rückmeldungen, Hinweise, Anregungen könnt ihr immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de schicken. Die Redaktion haben heute Columba Krieg und Tom Funke gemacht. Ich bin Steffi Rode, ich habe moderiert. Ciao, macht's gut.